Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch mein Kumpel
Patrick. Servus!
Wir hatten letzte Woche unsere Top 5 Weihnachtsepisoden bzw. Weihnachtsfilmepisoden. Wir haben über einen Film gesprochen, den wir uns heute aussuchen, weil er hat mir tatsächlich richtig Lust gemacht, sich ihn nochmal anzuschauen, weil ich ihn tatsächlich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, weil ich mich als Kind und Jugendlicher eigentlich tot geschaut habe an dem Film. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute Gremlins kleine Monster.
Yeah!
Und wie wir ja schon erwähnt haben, der Film spielt zur Weihnachtszeit. Was könnte dann besser sein, als sich eben einen Weihnachtsfilm, sicher gibt es bessere Filme an Weihnachten bzw. zum Fest, der Feste, naja, dem größten Fest, was es für Kinder eigentlich so gibt, dem schönsten und besinnlichsten Fest des Jahres.
Aber ich finde, der Film zeigt persönlich den Zusammenhalt, Liebe.
Naja, gut, dann nehmen wir das mal so hin.
Wenn man ein Haustier sich wünscht, was man dann drauf aufpassen muss.
Ja, also wie man so schön sagt, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Genau. Du könntest es kriegen. In dem Fall hat Billy Pelzer tatsächlich mehr als genug bekommen. Also ihm fliegt ja das Weihnachtsgeschenk relativ schnell um die Ohren. Und das bringt uns jetzt schon zu den Filmfakten. Gremlins kleine Monster ist eine, ja man sagt, Horrorkomödie. Aus dem Jahre 1984, Regisseur ist Joe Dante. Joe Dante kennen die meisten als Regisseur von Filmen wie Meine teuflischen Nachbarn.
Die Reise ins Ich.
Genau, Die Reise ins Ich. In einigen kleineren Serien hat er, zumindest in so Anthology-Serien, hat er ein, zwei Folgen übernommen, wie zum Beispiel Unheimliche Schattenlichter. Er hat einer meiner absoluten Werwolf-Favorite-Horrorfilme, Das Tier, so englisch The Howling, den hat er eben auch Regie geführt und er hat tatsächlich eine extrem gute Mutationsszene hinbekommen, die finde ich nochmal um einiges besser ist als sogar die aus American Werewolf, der dafür, glaube ich, sogar mit dem Oscar Maskenbildner ausgezeichnet wurde, weil die Szene, die ist so derart krass.
Ja.
Also die Leute, die den Film Das Tier schon gesehen haben, die wissen, welche Mutationsszene ich meine.
Ja.
Er hat zum Beispiel auch Gremlins 2 im Jahre 1990 gedreht.
6 Jahre später.
Ganze 6 Jahre später. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der war für mich schon wieder so arg drüber, dass er, oder zumindest ganz, ganz scharf am Trash vorbeischrammt. Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich sag, der Film ist eher teurer Trash. Weil die Gremlins, die sind teilweise auch so, ja,
überzogen
und absurd dargestellt. Das einzig Coole war, dass es neue Formen von Gremlins gegeben hat. Dadurch, dass ja da auch so ein Forschungslabor mit involviert war, wo die einen Gremlins zum Beispiel schlauer macht, der andere Gremlin, der gut, der wird wie so ein, ja, so ein Blumenbeet, so ein Gemüse-Gremlin. Der andere, der mein absoluter Lieblings-Gremlin ist,
Fledermaus?
Ist entweder der Fledermaus-Gremlin oder der Spinnen-Gremlin.
Fledermaus.
Ja, und nicht so dieser Nutten-Gremlin, wie jetzt vielleicht viele meinen. mit den dicken Titten, genau. Nein, tatsächlich der Fledermaus oder der Spinnen-Gremlin. Das waren die besten. Eine gute Szene zum Beispiel war, als Gizmo auf John Rambo gemacht hat, weil der sich das nämlich im Fernsehen angeschaut hat. Ansonsten hatte der Film leider Gottes nicht allzu viel zu bieten. Er hat einige Szenen aus dem Original oder aus dem ersten Teil zumindest kopiert. Wie jetzt zum Beispiel so die Erzählung, warum die Freundin von Billy Pelzer Weihnachten nicht leiden kann. Da gab es ja im zweiten Teil dann, glaube ich, auch nochmal so eine Geschichte da dazu.
Ja.
Das war schon wieder zu stark abgekupfert. Er wartet aber zumindest mit einem extrem guten Schauwert auf, nämlich Dracula und Sherlock Holmes Darsteller Christopher Lee. Und der brachte zumindest einiges an schauspielerischer Qualität und Klasse mit rein.
Ja. Das merkst du den Film auch dann an.
Ja, der hat das
Sobald
wirklich...
Weil er im Bild ist.
Ja, der hat das wirklich gerettet. Ansonsten, wie schon gesagt, ist Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster, aus meiner Sicht raus nicht wirklich sehenswert. Drehbuch ist von, ja, wie soll es auch anders sein, Chris Columbus. Wir haben ihn schon mehrmals erwähnt. Hat er seine Finger doch mitgehabt in der Regie. Zum Beispiel Die Nacht der Abenteuer, in dem Elizabeth Shue sich um die Gruppe von Kindern kümmert, wo dann die ganzen Situationen immer aus den Fugen geraten. Auch ein sehr guter Film, ist, glaube ich, zurzeit sogar noch auf Disney Plus zu sehen.
Aber nur auf Englisch.
Aber nur auf Englisch. Vielleicht hat sich's in der Zwischenzeit geändert, ich weiß es nicht. Zum Beispiel die Kevin-Filme sind von ihm mitgedreht. Mama, ich und wir zwei. Und ich glaube, wir
mit
haben
John Candy, ein super Film.
Den müssen wir auch irgendwie mal machen. Also da führt auch keinen Weg dran vorbei. Mitproduziert hat er zum Beispiel ein paar Harry Potter Filme, nachts im Museum hat er die Filme mitproduziert, etc.
Unübertroffen zum Beispiel ist er auch Mrs. Doubtfire, das stachliche Kindermädchen.
Also Robin Williams als, wie sagt man, rüstige Rentnerin.
Super.
Abartig. Ich meine, der Film hatte sogar noch unglaublich viel Tiefgang.
Natürlich.
Dass er sich jetzt nicht so verkleidet, weil er sagt, er ist, sag ich mal, geschlechtsverwirrt. Er ist so ein Gender-Affe, der nicht weiß, in welche Sparte er rein soll.
Er möchte nur bei seinen Kindern sein, aufgrund dessen, weil man es ihm verbietet. Und genau. Das ist super erzählt, herzerwärmend.
Und das ist auch, finde ich, außer Travestiekünstler die einzige Situation, wo Männer sich als Frauen verkleiden sollten oder Fasching. Ne? Aber der Beweggrund von Robin Williams ist zumindest herzerwärmend, dass er seine Kinder sehen möchte, weil das Gericht bei der Scheidung sie ihm aberkennt, beziehungsweise das Besuchsrecht.
Ja.
Aber ich glaube, die Geschichte um Mrs. Doubtfire kennt, glaube ich, jeder. Wenn nicht, schaut euch den Film an. Immer eine Sichtung wert. Im musikalischen Bereich tritt Jerry Goldsmith in Erscheinung. Und Jerry Goldsmith war ein extrem großer Künstler. Zeichnete er doch verantwortlich für zahlreiche Soundtracks. Unter anderem, und wir fangen jetzt nur mal so in den 80er Jahren, er fing schon in den 50er Jahren zum Original Casino Royale, fing er schon an, den Soundtrack dazu zu komponieren. Starten wir mal im Jahre 1982. Poltergeist, Rambo, Psycho 2, so geht's dann weiter mit natürlich Gremlins 2, Runaway, Spinnen des Todes, Supergirl. Wir haben mit Tom Cruise, Legende, Quatermain, Rambo 2, Freiwurf, Link der Butler und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gab in den 80ern und 90er Jahren gab es nicht einen gefühlt Film ohne den Soundtrack von Jerry Goldsmith. Kommen wir jetzt auch direkt zu der Darstellerriege. Allen voran Seth Galligan. Ja gut, der kam mit Gremlins Kleine Monster zum ersten Mal auf die Leinwand. Zwischen Gremlins 1 und 2 hat er dann noch Waxwork, Reise zurück in der Zeit, abgedreht. Und danach kam dann mit Gremlins 2 1990 sozusagen sein Abschied, weil danach kam eigentlich nicht mehr allzu viel Nennenswertes, zumindest nichts Größeres. 2010 hat er mit Hatchet 2 nochmal so einen kleinen Gastauftritt gehabt, aber alles andere, ich schaue es mir jetzt gerade hier so durch in seiner Filmografie,
Warlock, Satan, Sohn, kehrt zurück, könnte man noch nennen. Ist jetzt aber auch eher so ein B-C-Movie.
Aber auch nur, weil er aus der Warlock-Reihe an sich mehr oder weniger bekannt ist.
Ja. Ne?
Aber seine Leistungen blieben weit, weit hinter seinen Leistungen bei Gremlins zurück.
Natürlich.
Er spielt den jungen Billy Pelzer, der den Gremlin bzw. den normalen Gizmo geschenkt bekommt. Und Billy ist im Film zumindest an seiner Filmkollegin Phoebe Cates interessiert, die...
Andersrum.
Oder sie ist an ihm interessiert. Und Phoebe Cates, die hat schon ein bisschen mehr gute Filme abgeliefert. Hat sie 1991 in Mein böser Freund Fred mitgespielt. Den haben wir schon mal, glaube ich, erwähnt in einem unserer Podcasts.
Ja, aber danach ist es auch sehr ruhig.
Ja, danach wurde es auch sehr ruhig um sie. Wir haben ansonsten, leider nicht mehr allzu viel. Es kam nochmal.
Ich liebe dich zu Tode ist auch ein nennenswerter guter Film.
Ich liebe dich zu Tode, ja, sensationell. Also der war auch richtig, richtig gut. Kleiner Funfact an der Stelle: Hast du gewusst, dass Phoebe Cates mit Schauspieler Kevin Klein
verheiratet ist?
Ich habe das erst letztens mitbekommen und ich war da schon fast geschockt, dass die beiden, also die sind ja gefühlt so ganze Dekade alterlich getrennt. Also da hat er sich ja doch nur verhältnismäßig junges Ding rausgesucht.
Wer kann, der kann.
Ja, gut. Weiter geht's mit dem inzwischen alt gewordenen und aus meiner Sicht raus schon gefühlt auf dem Abstellgleis angekommenen Schauspieler und Musiker Corey Feldman. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, hatte eine Rolle in dem Film The Lost Boys. Er hat in Goonies mitgespielt. Er war auch schon im Teenager- bzw. im Erwachsenenalter in Meine teuflischen Nachbarn zu sehen. Weiter geht's mit Dick Miller. Dick Miller ist ähnlich wie aus einem unserer letzten Podcasts erwähnten Frank Grillo ein unglaublich bekanntes Gesicht in Hollywood. Er hat leider Gottes auch nie eine Hauptrolle übernommen, aber er hat unzählige kleine Nebenrollen gespielt und aufgrund seines markanten Gesichtes war er auch immer sehr auffällig. Er hat in Piranhas 1978 mitgespielt. Natürlich jetzt Gremlins 1, Gremlins 2, in Ritter der Dämonen hat er mitgespielt. Das Tier, wie gerade eben schon erwähnt. Ebenfalls in Die Reise ins Ich, Meine teuflischen Nachbarn, Small Soldiers, die alle drei auch von Joe Dante mitproduziert und Regie geführt wurden. In Nacht der Creeps hat er mitgespielt und zahlreiche andere Filme. Machen wir gleich weiter mit Judge Reinhold. Kennen, glaube ich, die meisten aus den Beverly Hills Cop Filmen. Er war der Stiefvater des Filmsohnes von Tim Allen in Santa Claus. Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel Ich bin du. Das ist so eine kleine Body-Switch-Komödie aus dem Jahre 1988, in dem er als, sag ich mal, arbeitsgeplagter, alleinerziehender Vater die Körper oder den Körper mit seinem Sohn Fred Savage aus Wunderbare Jahre tauscht. Und so bekommt jeder vom anderen so ein bisschen Einblick in dessen Leben, was da eben alles an Verantwortung auftaucht. Der Vater lernt nochmal so kennen die Widrigkeiten und Probleme in der Schule, die er schon längst vergessen hatte. Ja. Und der Sohn lernt eigentlich erst einmal kennen, wie geil es ist, noch Kind zu sein, weil die Verantwortung, die man als Erwachsener hat, mit Rechnungen bezahlen, Steuern zahlen, Regeln, die beachtet werden müssen, Verpflichtungen in Arbeit und Privatleben. Und so bekommt jeder wirklich ein bisschen Verständnis mit rein. War auch ein sehr, sehr geiler Film.
Aber unübertroffen, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Ruthless People, müssen wir auch mal einen Podcast drüber machen.
Wahnsinnig geil. Danny DeVito und Bette Midler in absoluter Topform.
Und er natürlich auch als Entführer, der eigentlich jedes Mal nur sprachlos und nicht weiß, was er eigentlich hier tut.
Aber so viel zu unseren bekanntesten Darstellern. Wir haben am Ende dieser Podcast-Folge dann nochmal einiges an Fun Facts zusammengetragen. Gibt's doch von Gremlins kleine Monster eine ganze Palette an Fun Facts. Ich hoffe, wir können alle dementsprechend wiedergeben. Aber so viel dazu. Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir einfach mal zur Story, die die meisten Leute ja eigentlich schon kennen, zumindest die älteren Semester. Wir fangen an im Chinatown, ein kleiner runtergekommener Ramschladen. Der Vater von Billy Pelzer geht dort eben rein, möchte, glaube ich, so seine eigenen erfundenen
Aschenbecher.
Ja, nicht den Aschenbecher, sondern auch den Reisefreund und sonst irgendwas, also seine eigenen Erfindungen da an den Mann bringen. Und er wird durch so ein kleines Gesinge und Gesumme an der Seite aufmerksam. Wir als Zuschauer sehen nicht, was er sieht. Und er ist auf jeden Fall hellauf begeistert. Diese kleine Kreatur in diesem Koffer oder in dieser Box möchte er für seinen Sohn mit nach Hause nehmen. Und der Ladenbesitzer lehnt als erstes mal ab. Selbst bei $200, die er bereitwillig hinschmeißt, sagt er, nee, Mogwai ist nicht zu verkaufen. Doch er hat mit dem Enkel des Ladenbesitzers eine kleine Abmachung. Der gibt ihm den Mogwai mit und bei seiner Rückkehr händigt der Vater dem erwachsenen Billy Pelzer den Koffer aus und sagt, er muss es sofort aufmachen, das ist ein Geschenk, wo nicht warten kann. Aufgrund von Geräuschen, die aus diesem Geschenk kommen, glaubt zumindest auch der Zuschauer, ähnlich wie Billy selbst, dass es sich um ein kleines Tier oder einen Hund handeln könnte. Und schon beim Auspacken sehen wir, es ist alles andere als ein Hund oder ein Affe oder diese gängigsten Weihnachtsgeschenke, die man einem Kind so mitbringt. Katzen, Hunde, Hasen etc. Sondern er ist wie so eine kleine optische Mischung aus allem. Er hat große Ohren. Das Witzige ist ja, weiß jetzt nur nicht mehr genau, war es kantonesischen. Mogwai heißt ja Dämon.
Kantonesisch.
Und das ist ja schon so eine kleine Anleitung dazu, worauf es im Endeffekt auch hinauslaufen könnte. Weil für viele Leute, gerade so aus den, ich glaube, finnischen Regionen oder norwegischen Regionen, war die Überraschung, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist, gar nicht so groß, weil Darth Vader heißt ja im Übersetzten dunkler Vater. Und ähnlich wie jetzt hier bei den Gremlins, Mogwai Dämon heißt, ja, kannst du ja nur davon ausgehen, dass es sich irgendwann mal zu kleinen, fiesen Monstern entwickeln könnte.
Aber dieses niedliche Tier wurde auch mit einer Anleitung versehen. Genau. Es gibt drei essentielle Sachen, die
beherzigt werden müssen.
Den Mogwai nie den Sonnenlicht aussetzen, den Mogwai nicht nachts werden lassen und den Mogwai nicht nach Mitternacht fressen lassen.
Und da ergeben sich schon gleich zwei kleine Widersprüche. Nicht nach 12 Uhr nachts füttern. Ja gut, aber alles, was nach Mitternacht ist, ist ja irgendwo wieder nach Mitternacht.
Ja.
Das andere ist, man darf ihnen weder was zum Trinken geben, noch irgendwie mit Flüssigkeit in Berührung bringen. Aber wie trinkt der dann?
Also er sich aus der Nahrung?
also der muss ja auch irgendwo einen gewissen Flüssigkeitshaushalt haben, ne? Und das ist das Einzige, wo ich dann eben so sage, ja, das ist für mich nicht ganz so gut durchdacht.
Okay.
Auf jeden Fall freundet sich der kleine Mogwai namens Gizmo. Und aus den 80er und 90er Jahren, es gab kein Kind, wo Gizmo nicht gekannt hat.
Ja.
Zwischendrin gab es auch zahlreiche Musiker, gerade so im Techno- oder im Schranz-Bereich, die ja sich dann auch irgendwie Gizmo nannten, nur ein bisschen anders geschrieben. Ich glaube dann auch mit Z und Doppel-Z, Y und Z, wie auch immer. Diese kleine Kreatur freundet sich mit Billy an und es dauert auch gar nicht lange. Da wird schon die erste Regel oder eine der drei Regeln gebrochen. Er wird durch einen kleinen Unfall mit Wasser übergossen und das war auch ziemlich geil gemacht. Es fliegen so kleine
Wollknäule, wie Art Wollknäule aus ihm raus.
Genau, und diese Wollknäule, die aus ihm rausfliegen, bleiben liegen, pulsieren und werden mit jeder Pulsierung oder mit jedem Mal pulsieren um ein Stückchen größer. Und was daraus resultiert, ist ein neuer Mogwai. Also er vermehrt sich durch Berührung mit Wasser. Sehr cool dargestellt damals zu dieser Zeit, dass sowas überhaupt machbar war ohne Computeranimationen. Also da waren die FX-Künstler richtig, richtig fit im Kopf. Die haben ganz genau gewusst, was sie machen müssen oder haben sich auch Sachen...
Was sie darstellen wollten,
ja, so muss man sagen. Was sie darstellen wollten und vor allem mussten sie kreativ sein, wie sie das dann auch umsetzen.
Ja.
Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden, wie sie das gemacht haben, dass dieses Pelzknäuel immer größer wird. Das sieht ungefähr so aus wie ein Luftballon, den man aufpustet.
Es ist ein Luftballon, der mit Woll überzogen worden ist.
Okay, also für mich sah es zumindest wirklich auch so aus und das haben sie wirklich cool gemacht. Also ja. Die haben, so wie es ausschaut, immer so ein bisschen mehr Luft reingepumpt, genau. Wieder ein bisschen Luft abgelassen und wieder reingepumpt, dass das eben wie so eine Pulsierung darstellt. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, wer würde sich denn nicht so einen Mogwai wünschen?
Oh, ich hätte gerne einen gehabt.
Vor allem Gizmo ist ja auch total knuffig.
Knuffig, friedlich. Er ist mit fast allem zufrieden, was man ihm anbietet.
Ganz genau, und du sagst es. Er ist friedlich. Hm? Durch diesen kleinen Wasserunfall klont er sich, nenne ich jetzt einfach mal klont oder vermehrt sich, dass nochmal 5 weitere entstehen. Die sind dann wiederum nicht so friedlich, weil...
Mit dem Anführer.
Genau, mit dem Anführer. Der hat so einen kleinen, wie so ein Punkerschippel, so einen Irokesen-Haarschnitt. Die mysteriösen Zwischenfälle häufen sich zwar sehr, sehr harmlos, aber es ist doch anders als davor. Denn der Hund der Pelzers, Barney, findet sich in der Weihnachtsdekoration, die ums Haus rum aufgespannt worden ist, aufgehängt. Also jetzt nicht erdrosselt, sondern die haben ihn halt einfach reingehängt, dass er so ja wie in einem Netz dann da drin gefangen ist.
Ja.
Die kleinen Gremlins sind völlig überdreht, gefühlt auch ein bisschen aggressiv, frech. Und sie schaffen es, den Billy zu überlisten. Billy liegt bei sich auf dem Bett mit Gizmo, isst selber noch was. Und die 5 kleinen kuscheligen Gremlins sind in einem Karton untergebracht und da schreien sie, machen einen riesen Aufstand, wollen nochmal was fressen. Billy schaut auf die Uhr, auf der ist es gerade mal kurz nach 11, 11:30 ungefähr und er sagt sich selber, ja gut, noch ist nicht nach 12, okay. Er bringt ihnen einen ganzen Teller Hähnchenschenkel, die werden dann sofort vernichtet und dann aber auch sehr, sehr schnell stellt sich für den Zuschauer ebenfalls auch raus, dass es eine Finte war. Sie haben ihm den Wecker kaputt gemacht, die Uhr kaputt gemacht, dass die nicht weiterlaufen kann. Denn am nächsten Tag, als Billy aufwacht, sind diese 5 kleinen, kuscheligen Wollknäule zu harten, schleimigen Kokons mutiert. Ähnlich so ein Raupenkokon. Was innerhalb dieses Kokons stattfindet, ist eine Mutation, eine sogenannte Metamorphose. Und eine Metamorphose ist eine Umwandlung einer Kreatur, eines Lebewesens, die danach nicht mehr so zu erkennen ist, wie das, als sie sich verpuppt hat. Wie jetzt eine Raupe zum Beispiel danach ein Schmetterling ist. Der Schmetterling hat gar nichts mehr mit dieser Raupe gemeinsam. Und das ist mit einem Gremlin genau das Gleiche. Was nämlich aus diesen Kokons ausschlüpft, ist alles andere als knuffig, liebevoll, pelzig, sondern es sind kleine, fiese, echsenartige, kleine Teufel mit Krallen und scharfen Zähnen und einer Bösartigkeit, die eigentlich jeden...
Seinesgleichen sucht.
Genau, die seinesgleichen sucht, die jeden Filmbösewicht eigentlich gleichgestellt sein könnte.
Ja.
Aber an dieser Stelle müsste ich mich auch noch mal ein bisschen korrigieren, weil es waren nicht 5 Mogwai, die oder 5 Gremlins, die noch mal entstanden sind, sondern noch mal ein weiterer, ein 6. Nämlich als Billy seinen Mogwai Gizmo mit in die Uni nimmt zu dem Professor, da noch mal einen Wassertropfen drauf macht, um dem zu zeigen, was das eigentlich für eine Kreatur ist. Und der möchte diesen neuen Gremlin, diesen neuen Mogwai behalten, um Tests zu machen. Billy lässt ihm den ja dann auch da und auch dieser schafft es, nach Mitternacht zu fressen, weil so wie es ausschaut, ist das ja, glaube ich, so eine kleine genetische Voraussetzung bei Mogwais oder den bösen Mogwais zumindest, dass die nach Mitternacht fressen, weil die ja ganz genau wissen, was los ist, weil sie ja speziell drauf drängen, nach Mitternacht zu fressen.
Ja.
Dieser Mogwai schlüpft dann als Gremlin und der Professor hat die erste Kontaktaufnahme mit dieser neuen Lebensform und wir sehen sie so noch nicht wirklich. Der Uniprofessor beißt natürlich ins Gras, was für einen Weihnachtsfilm bzw. für einen Kinderfilm schon dementsprechend krass war.
Aufgrund dessen, weil es nämlich nach dem Originaldrehbuch noch drin geblieben ist.
Ja, und das Original, ja gut, das sagen wir in den Fun Facts. Wir haben dann weitaus explizitere Darstellungen der Gremlins im Hause der Pelzers, in dem die Mutter einen regelrechten Krieg oder Kampf gegen diese Gremlins führt. Denn sie ist zu Hause am Weihnachtsplätzchen backen und hört den Radau aus Billys Zimmer, schaut nach und dort ist natürlich nichts mehr. Als sie wieder dort oben ist, in dieser Dachkammer, springt plötzlich der Plattenspieler an, die Musik läuft und sie geht runter und es sind schon auf dem Plattenspieler sind so diese Fußabdrücke von so einem Gremlin, aber das ist mir jetzt auch erst gestern aufgefallen. Sie geht zurück in die Küche und da sitzt so ein kleiner fieser Gremlin und frisst ihr die Weihnachtsplätzchen weg und was dann folgt, ist tatsächlich die FSK 16 auch wert, weil wie sie die Gremlins aufmischt, das ist schon sehr, sehr blutig.
Nur FSK 16, aufgrund dessen, weil es ja kein Menschenblut ist, sondern Gremlinsblut, nennen wir es mal.
Grünes Blut, ja. Und die bestehenden Gremlins, die müssen da schon ziemlich heftig dran glauben. Der eine wird ja im Mixer zerrieben, dass bloß noch oben die Füße rausschauen.
In der Mikrowelle.
Die Mikrowellenszene ist auch richtig geil, wie dann er drinnen sitzt und dann plötzlich mit einem Schlag platzt der so richtig, ja, und die ganze Suppe hängt halt dann in der Mikrowelle, was auch ziemlich krass ist, weil sie ist ja mit einem Messer bewaffnet, wie sie den Tellerwerfer absticht. Also du siehst es zwar nicht, aber ich sag mal, für einen Kinderfilm wäre das definitiv zu hart gewesen.
Natürlich.
Allein schon die Szene mit dem Weihnachtsbaum.
Ja, natürlich.
Du siehst, genau, weil sie geht mit dem Rücken gewandt zum Weihnachtsbaum zurück. In dem Weihnachtsbaum siehst du schon diese roten Augen leuchten und wenn du nicht genau drauf achtest, denkst du, das ist halt so die Weihnachtsbaumbeleuchtung. Aber nee, es sind die Augen des Gremlins, der dann auf sie losgeht. Ja, was folgt ist natürlich dann, wie es kommen soll, der Anführer der Gremlins.
Und kommt.
Wie heißt das? Stripes? Mit dem Schippel am Kopf. Der entkommt, schafft es in ein, ja,
nahegelegenes Schwimmbad,
springt dort in das mit Wasser gefüllte Becken und da wird dir schon klar, was jetzt über die Stadt hereinbricht, gleich einem Ausnahmezustand. Und da ist es auch ganz cool gemacht, wie aus der Finsternis der Stripe ins Licht läuft, sich umdreht, irgendwas sagt und danach kommt so eine ganze Armee an Horde. Gremlins, so eine ganze Horde an Gremlins mit ins Licht gelaufen. Und da weißt du schon, jetzt bricht die Hölle los. Und so soll es auch sein. Dieses kleine verschlafene Nest hat mit einem absoluten Chaos zu tun. Die Polizei glaubt dem Billy nicht, dass jetzt irgendwas los ist. Ja, ich meine, ist ja klar, das sind ja Dinge, wo man ganz ehrlich sagen muss, hey, also wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, hey, wir müsst alle verschwinden, weil es sind kleine grüne Monster unterwegs, würde mit Sicherheit jeder sagen, Junge, da hast du doch einen an der Klatsche. Und so macht es auch der Polizeichef und sein Angestellter, die glauben ihm nicht, bis sie dann tatsächlich selber mit den Gremlins zu tun haben, aber dann ist es schon zu spät. Die Gremlins haben die Stadt überrannt. Was folgt ist natürlich der Kampf von Billy und Gizmo gegen diese ganze Horde an Gremlins. Ob sie es schaffen, die Stadt nochmal irgendwie zu retten und den Normalzustand herbeizuführen, das müsst ihr selber sehen. Wissen aber wahrscheinlich schon die meisten in Gremlins 1, kleine Monster. Und die Fun Facts, ich finde, die sind fast noch interessanter für jemanden, der den Film schon in- und auswendig kennt. Nämlich die Synchronisation der Gremlins. Wer sollte denn anders die Stimmen von ein paar Gremlins übernehmen, wenn nicht der bekannteste Stimmen- und Geräuschimitator Michael Winslow?
Hammer.
Also Michael Winslow kennen ja die meisten, ich weiß nicht, wie er in
Police Academy
heißt, aber aus der kompletten Reihe Police Academy. Genau, auch ein weiterer Funfact zu Michael Winslow ist, der ist damals in den 90er Jahren, glaube ich, ist er in Russland auf dem Roten Platz verhaftet worden, weil er den Sound von einem AK-47 so perfekt nachgeahmt hat, dass natürlich der hat er immer so einen Lautsprecher dabei und mit der dementsprechenden Lautstärke ist der ganze Platz, hat sich sofort auf den Boden geschmissen und Erregung öffentlichen Ärgernisses und Aufruhr etc. ist er in Russland verhaftet worden. Und das musst du erst mal hinkriegen.
Oh Gott sei Dank, das musst du erst mal hinkriegen.
Den Sound von einem AK-47 Sturmgewehr so perfekt hinzukriegen, dass selbst die, die das mehr oder weniger erfunden haben, Panik kriegen. Er ist bekannt für seine Jimi Hendrix-Imitationen mit der Gitarre, nur dass er halt keine Gitarre für den Sound braucht. Und das ist halt wirklich sensationell. Also wer mal Interesse hat, der kann auf Google oder YouTube nachschauen, Michael Winslow. Und da findet ihr die abartigsten Geräuschimitationen. Aber so viel jetzt zu einem meiner Fun Facts. Ich gebe das Wort am besten an unseren Fun Fact-Experten Patrick. Was hast du gefunden zu Gremlins kleine Monster an lustigen, ernsten oder auch krassen Fun Facts?
Steven Spielberg hat ja diesen Film produziert,
genau.
Auch das Drehbuch mitgeschrieben. Wusstest du, dass Gremlins ein E.T.-Nachfolger, also eine Fortführung war?
Eine Fortführung von E.T.?
Genau. Also es ist auch eine Anspielung in dem Film. Zweimal kommt sogar ikonische Rollen aus E.T. vor. Einmal ist es E.T. selber als Stofftier in dem Jugendzimmer.
Stimmt, ja.
Und Gizmo ist nicht im Fahrrad wie bei E.T., aber er ist halt im Rucksack hinten drin.
Ja, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht so als E.T.-Anspielung gesehen, weil Billy ist ja auch nicht mit dem Fahrrad unterwegs und dann bleibt ihm ja nur der Rucksack.
Genau.
Aber ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie Gremlins mit E.T. zusammenkommt, weil was haben diese Gremlins mit E.T. zu tun?
Es sollte eine Fortführung somit erzählen, weil Ende E.T. wird ja abgeholt in dem Sinne.
Ja.
Aber es sollten seine Verwandten in dem Sinne wieder auf die Erde kommen und die sollten wie Gremlins sein, die nach ihm suchen und
Halt
verrückt sein in dem Sinne. Aber Warner Brothers hat dieses Drehbuch komplett zerfetzt und somit war Steven Spielberg außen vor.
Okay, also da bin ich teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, froh, weil ich könnte es mir so nicht vorstellen. Also
natürlich.
So von der ersten Erzählung jetzt her geht das nicht zusammen.
Das Drehbuch war viel düsterer, es hatte eine viel düstere Grundeinstellung, es war wirklich nichts. Bei uns FSK 16, Amerika PS 13,
ja.
wie wir uns vorhin offline schon drüber unterhalten haben, es sollte ja in dieser Kampfszene mit der Mutter sterben.
Und das ist hart. Also,
aber das für ein Kinderfilm, wie wir beide gesagt haben, das ist sehr heftig.
Ich meine, das Endresultat jetzt schon ist ja mit einer deutschen FSK 16 belegt.
Und es ist sehr freundlich.
Und es ist noch sehr human gehalten, da hast du recht. Und jetzt überlege mal, es ist natürlich immer die Frage, wie stelle ich es dar? Ne? Sag ich jetzt mal, die Mutter überlebt es nicht, das ist ja schon trauriger Fakt schlechthin.
Es sollte aber in Bezug auf die beiden Fun-Facts mit seiner Freundin, weil seine Freundin erzählt ja auch, dass sie immer Weihnachten hasst, aufgrund dessen, weil der Vater als Weihnachtsmann den Kamin runtergerutscht ist und dabei stecken geblieben ist und halt gestorben ist. Und somit haben die beiden einen Bezug haben, das ist nämlich der Fun Fact hierzu.
Okay, und ich meine, ich sage, es wäre wahrscheinlich so die Frage gewesen, wie stelle ich das dar? Kommt Billy nach Hause und die Mutter liegt, sag ich mal,
genau,
auf links gedreht auf dem Teppich und übers ganze Wohnzimmer verteilt, ja, und du siehst eben alles? Oder siehst du bloß seinen Gesichtsausdruck, wie er reagiert und erzählt dann bloß, ja, meine Mutter ist gestorben.
Das wäre Warner dann Brothers noch, wollte halt einen familienfreundlichen...
Dann ist es ja noch nachzuvollziehen. Also er ist zumindest...
Weihnachtsfilm nehmen wir es jetzt mal.
Er ist zumindest sehr human noch gehalten, ja.
Ebenso, was nennenswert ist, dass Joe Dante nicht die erste Wahl war.
Okay, wer war es denn?
Steven Spielberg hatte ja Mitspracherecht, aufgrund dessen, weil sein Studio mit dahinter stand. Ein Jahr zuvor hatte Tim Burton mit dem Erfolg Frankenweenie sehr viel Erfolg mit dem Kurzfilm und das war seine erste Wahl. Er hat auch die ersten, ich sage es mal, 15, 20 Minuten, genau steht nicht drin, wie viel er schon vom Film gemacht hatte, abgedreht.
Okay.
Aber Steven Spielberg und auch Warner Bros. Hat gemerkt, dass er nicht mit ihnen arbeitet, sondern gegen sie. Und das war innerhalb von einem Tag auf den anderen haben sie dann Joe Dante für ihn ersetzt. Und bis zum heutigen Tag spricht Tim Burton kein Wort mit Steven Spielberg, weil sie sich beide hassen aufgrund dessen.
Ist aber nachzuvollziehen.
Natürlich.
Also ganz ehrlich, jetzt überleg mal, du bekommst die Chance, einen abendfüllenden Spielfilm zu machen und ich meine, es ist ja
nicht... Nein, Tim Burton sein erster richtiger großer Film
ganz gewesen. Genau, und du hast halt gewisse Vorstellungen.
Also wir haben es beide ja gerade gesagt auch, Tim Burton für diesen Film mit seiner skurrilen Art was darzustellen, auch echt interessant geworden.
Ich wollte gerade sagen, es ist zumindest sehr, sehr interessant, wie das Endresultat von Gremlins ausgesehen hätte, wenn Tim Burton den Film von Anfang bis Ende gemacht hätte. Aber ich muss sagen, es kommt ja alles so, wie es kommen soll. Ich bin tatsächlich so ein Karma-Typ. Und hätten wir danach überhaupt noch so geile Filme von Tim Burton bekommen, wenn der mit Gremlins, seinen ersten Film hätte abdrehen können, ne?
Somit ist es ja Beetlejuice gewesen.
Ja, ganz genau. Und deswegen sage ich, vielleicht hat er aufgrund dessen gesagt, ich lasse mir nicht mehr ins Handwerk pfuschen. Er hat ja dann, glaube ich, so reagiert, wie er aufgrund dessen nur reagieren hat müssen.
Ja, natürlich.
Und deswegen sage ich ja, also wie es rausgegangen ist, bin ich als absoluter Filmfreak froh und dankbar.
Natürlich, sonst wäre es anders wahrscheinlich gelaufen.
Genau, vielleicht hätten wir niemals Beetlejuice bekommen oder nicht in dieser Klasse.
Oh ja, nicht in dieser Klasse.
Wer weiß es denn schon? Ja, vielleicht hätte jemand anderer dann den Zuschlag für Beetlejuice bekommen und hätte da einen absoluten Schrott draus gemacht. Oder Edward mit den Scherenhänden. Oder A Corpse Bride. Oder. Weil jeder Film von Tim Burton atmet die Luft von...
Diesen Skurrilen.
Genau, diese Skurrile. Du merkst allein schon vom Soundtrack her, dass es ein absoluter, astreiner Tim Burton Film ist. Seine festen Bestandteile in seinen Filmen sind Helena Bonham Carter und Johnny Depp.
Yep.
Also es gibt gefühlt keinen Tim Burton Film, in dem nicht Helena Bonham Carter und Johnny Depp zusammen dabei sind. Oder zumindest einer von den beiden.
Und seine erste Muse, muss man dazu sagen, war Michael Keaton. War nicht nur Beetlejuice, sondern, weißt du es auch, Batman 1 und 2.
Stimmt, ja. Ja, aber...
Er hatte seine Musen. Und diese haben ihn durch viele Filme getragen. Also mit diesen hat er viele Filme getragen. So muss man es eher nennen.
Ganz genau. Und irgendwann wurde halt... die Stammbesetzung eben von Michael Keaton zu Johnny Depp und Helena Bonham Carter ersetzt. Aber finde ich auch astrein, weil die beiden können
passen.
Und die haben eigentlich die meisten Filme von ihm auch zu Erfolgen gemacht.
Ich finde auch den, wo du zum Beispiel nicht so erfolgreich findest, den neuen Beetlejuice.
Ja.
Er hat sein Manko, muss man zugeben. Er hat nicht den Charme des ersten, aber er atmet auch diesen ein. Ist ein würdiger Nachfolger. Er ist wirklich ein würdiger Nachfolger, wo man sagt, ja, und ich bin gespannt auf den dritten Teil.
Okay,
also... Er kam Jahrzehnte zu spät. Da brauchen wir nicht
drüber. Viel zu spät.
Aber Michael Keaton, so in seinem Alter wieder Schauspielern zu sehen.
Vor allem so durchgedreht, wie er es ja in seiner Paraderolle als Beetlejuice auch gemacht hat.
Ebenso im Batman.
Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dieser Beetlejuice hat mir nur gefallen, aufgrund seiner Skurrilität, wie sie eben nur Tim Burton bringen kann.
Natürlich.
Und seinem Hauptdarsteller Michael Keaton.
Ja.
Alles andere ist überflüssig. Was aber auch viele nicht wissen, ist, dass Michael Keaton mit bürgerlichem Namen Michael Douglas heißt.
Ja.
Aber viele kennen Michael Douglas als Michael Douglas. Und den gab es halt einfach schon. Und deswegen hat Michael Douglas gesagt, er ändert seinen Namen in Michael Keaton. Und so kennen wir ihn eigentlich alle. Ganz genau.
Was ebenso noch ein nennenswerter wird, die Stop Motion war nicht die erste Wahl der Gremlins. Ich bin froh, dass es ist. Ich bin auch froh, dass wir jetzt für den dritten Teil, der für 2027 angekündigt ist. Ich glaube, aber verschoben noch.
Ich glaube auch, dass der später kommt.
Aber man sieht es in den ersten paar Szenen der Gremlins, dass die Gremlins von einem kleinen Affen gespielt werden, die in ein Kostüm gezwängt worden sind.
Okay. Und warum hat man es dann wieder geändert? Also von kleinen...
Tierschutz.
Bitte?
Tierschutz.
Ach so, das ja, okay. Ja, gut.
Aufgrund dessen, weil es halt mit einem Kostüm überzogen, das ging gar nicht. Und wie die das dann Wind davon gefunden haben, gesagt haben, also so geht das gar nicht.
Okay, also Tierschutz hin oder her, das lasse ich mal dahingestellt. Ich meine...
Und natürlich auch aufgrund dessen, der war nicht wirklich trainiert. Die haben einfach einen genommen, der hat zwar gewisse Befehle fungiert, aber er hat das Set komplett auseinandergenommen.
Okay, dann hat er im Endeffekt das, schon das gemacht, was dann die Gremlins auch machen. Also,
das, was du siehst in der Küche, ist das Resultat dieses kleinen Affen in der Küche.
Okay.
Hast du noch welche Funfacts aufgetragen?
Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was. Und zwar, wir haben zum Beispiel dieser Erfinderkongress, auf dem Billys Vater ist und mit dem Telefon kurz zu Hause anruft.
Er hat ein Fahrzeug von der Vorder-
Genau, wir haben da ein kleines Gefährt im Vordergrund. Das wird bedient, beziehungsweise in diesem Gefährt sitzt niemand geringerer als
Steven Spielberg
in Person.
Himself, yes. Sein einziger, nein, nicht einziger, aber mit seiner ersten, oder das ist sein erster Cameo-Auftritt.
Genau, sein erster Cameo-Auftritt. Dadurch, dass er damals noch sehr, sehr jung war, keine grauen Haare hatte, er hatte braune Haare und dementsprechend auch braunen Vollbart. Erkennen ihn die meisten vielleicht nicht auf Anhieb, aber die Person, die im Vordergrund vorbeifährt, ist Steven Spielberg. Ein viel lustigerer Funfact ist, in genau derselben Szene siehst du im Hintergrund die Zeitmaschine aus dem, ich glaube, 1960er Klassiker, die Zeitmaschine.
Ja.
Da sitzt jemand drinnen, das Rad hinten dreht sich schon und es kommt nur ein ganz, ganz kurzer Sekundenumschwenk während des Telefonats auf die pulsierenden Kokons der Gremlins. Und bei der nächsten Szene, gleich zurück zu dem Erfinderkongress, ist die Zeitmaschine verschwunden. Es ist ein schwarzes, wie so ein Rußfleck am Boden und alles verraucht. Und das heißt halt, die Zeitmaschine hat halt funktioniert. Und das ist halt ein super geiler Funfact, wo mir gestern auch zum ersten Mal aufgefallen ist, weil ich mir gedacht habe, irgendwie ist jetzt da leer da hinten, da fehlt doch was. Und dann habe ich nochmal ganz kurz zurückgespult und gesehen, alter Scheiße, das ist ja die Zeitmaschine. Und in der nächsten Einstellung ist die weg. Also, die Zeitmaschine hat funktioniert.
Ja.
Die erste Zeitmaschine vor dem DeLorean.
Apropos DeLorean, die Kleinstadt, der Hof, wo spielt, ist das gleiche Set wie bei
Zurück in die Zukunft.
Und das ist echt pure Nostalgie. Wenn der Film anfängt, wenn du dann das Ganze einfach verschneit, verschlafen siehst.
Genau.
Super.
Gleich die erste Szene von, was heißt erste Szene? Die Szene, in der der Titel des Films eingeblendet wird, Gremlins, ist wirklich die Draufsicht des Rathausplatzes von Zurück in die Zukunft. Da siehst du ganz in der rechten Bildhälfte, ganz am Ende des oder ganz am Rand des Bildes siehst du das Rathaus.
Links das Kino.
Genau, links das Kino. Aber es ist tatsächlich wirklich der Vorplatz des Rathauses von Zurück in die Zukunft.
Und Fun Fact auch noch, was mir gerade einfällt. In der Szene, wo Billy zur Arbeit geht, zur Bank, läuft ja auch über diesen Platz.
Ja.
In diesem Film ist es keine Bar, sondern die Bank.
Stimmt. Und jetzt, wo du ja gerade auch noch die Bank ansprichst, wir haben in der Bank, lernen wir ja auch die Mrs. Deagle kennen, mit der ja Billy aneinander gerät, weil die wirft ihm ja vor, dass Billys Hund ihren Schneemann aus Keramik zerstört hätte. Ich glaube, ganz bewusst ist diese Frau an Ebenezer Scrooge angelegt, weil mit Weihnachten kann diese Frau auch nichts anfangen und während sie in diese Bank hineinstürmt, wird sie ja von einer Mutter und zwei Kindern aufgehalten, die dann eben sagen, ja, wir brauchen Geld, wir haben nichts zum Beißen, das Weihnachtsfest steht vor der Tür, haben Sie doch ein Herz? Und sie sagt ihr eiskalt ins Gesicht, die Bank und ich haben nur ein gemeinsames Interesse, nämlich Geld machen. Und das ist ja bei Ebenezer Scrooge genau das Gleiche. Für den zählt ja auch bloß sein eigener Reichtum. Er hat ja seinen Angestellten auch nie viel Geld bezahlt. War auch zu den ganzen, ich will nicht sagen Bettlern, aber zu den ganzen Bedürftigen mehr als abweisend. Und ich glaube, dass das hier auch so eine kleine Retourkutsche gegenüber Ebenezer Scrooge ist. Denn wie Mrs. Deagle ihr Ende findet, das ist schon episch.
Makaber.
Ja, makaber wie episch, weil sie ist bei sich zu Hause mit ihren unzähligen Katzen. Das ist so, glaube ich, wie eine Katzenlady. Und sie hört draußen vor der Tür Weihnachtsgesänge. Glaubt, es sind die Weihnachts...
Sternsinger.
Die Sternsinger, genau. Schnappt sich eine Karaffe mit Wasser und reißt die Tür auf, will die Sternsinger damit begießen und erkennt im letzten Moment, dass es Gremlins sind. Und das ist auch schon so geil gemacht, wie die Gremlins. Wirklich wie die Sternsinger, verkleidet mit Wollmützen, Ohrenschützer, Schal, Klamotten vor ihrer Hütte stehen und auch die Notenblätter in der Hand haben und es sind halt keine richtigen Gesänge, sondern es ist halt immer bloß
bla bla bla,
genau,
bla, bla,
bla, bla, bla, bla. Und das ist halt einfach nur unglaublich geil. Ne? Und in der Zwischenzeit ist ja der Fahrstuhl, den sie ja da hat, so dieser Sitz, der am Treppengeländer hochfährt, manipuliert worden.
Wird präpariert, genau.
Und ich glaube, das ist so, wo sich jeder gewünscht hätte, wie Ebenezer Scrooge bestraft hätte werden sollen, weil sie setzt sich drauf, will in den oberen Stock fahren und schießt da mit einem Karacho hoch. Du siehst das Haus von draußen und dann bloß noch, wie sie samt Stuhl durch das Dachfenster schießt und auf der Straße landet. Also sensationell. Und da merkt man schon, die Gremlins sind eigentlich schon ein Film für Erwachsene. Also der Tod des Professors ist ziemlich derb dargestellt, weil du siehst, wie er die Spritze im Hintern stecken hat, also dadurch gestorben ist. Die Gremlins sind an sich recht brutale, fiese kleine Teufel und dennoch mit so viel Humor auch versehen. Also gerade auch dann die Szene in der Bar, wo du siehst, wo dann Flashdance, ja, wo sie miteinander feiern, wo dann Flashdance verarscht wird, wo dann zum Beispiel auch einer an dem Radioknopf dreht und dann kommt dieser Blues-Sound und dann siehst du den einen Gremlin mit dem Hut und dem und der Jacke dran sitzen, dem Trenchcoat eines Humphrey Bogart und dann kommt von der Seite kommt so ein kleines Plüschentchen und da bloß noch der Gremlin und verarscht ihn halt so, ne, bis er dann eine über die Rübe gesammelt bekommt. Ich sage ja, da sind auch teilweise einige Filmzitate mit drinnen. Und die Herkunft der Gremlins wird ja so, glaube ich, nie erwähnt.
Wird nie aufgedeckt, nicht.
Die Tatsache ist allerdings, im wahren Leben hat man ja schon immer irgendwie gesagt, Gremlins, die sind im Zweiten Weltkrieg, sag ich mal, entstanden sozusagen. Man hat immer gesagt, dass die Gremlins die Maschinen der Amerikaner vom Himmel geholt haben. Sei es jetzt darum, weil die gesagt haben, wir geben uns nicht die Blöße, dass uns der Feind abgeschossen hat. Oder wir haben Maschinenversagen, also unsere eigene
Flugzeuge stürzen
Maschinerie ab. Funktioniert nicht.
Das sondern sind Gremlins im Motor.
Genau, man hat anderen Dingen die Schuld zuschieben wollen. Und da hat man dann einfach gesagt, Gremlins haben unsere Maschinen vom Himmel geholt. Und das ist auf der einen Seite sehr kreativ, wie auch feige.
Natürlich.
Aber das kann jeder für sich selber ausmachen. Und das bringt uns auch schon zu dem Charakter, den Dick Murray spielt, nämlich den Nachbarn von Billy, Futterman. Futterman ist, was man, wenn man es so grob runterbricht, übelster Rassist. Weil egal was es ist, Billys VW-Käfer springt nicht an. Er sagt, ah, schon wieder so ein Ausländer. Der Fernsehempfang ist nicht korrekt, weil die Gremlins an der Antenne rumspielen, aber er sagt, ja, ich habe dir gesagt, du sollst ein inländisches Fabrikat kaufen und nicht so ein Ausländer. Und für Futterman sind eigentlich alles Ausländische der Inbegriff von böse.
Stimmt, ja.
Also, was das angeht, ist der Film ein bisschen schlecht gealtert. Also, nach heutigem Standard wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so möglich gewesen, dass man immer sagt, ja, das war ein Ausländer. Aber es war damals halt einfach normal. Beziehungsweise man hat dem Ganzen nicht so eine Aufmerksamkeit zugeteilt, wie man es heutzutage macht. Heute, da wird ja schon Herr der Ringe als rassistisch ins Fadenkreuz gestellt.
Echt?
Ja, weswegen auch immer. Einen Otto schleppt man fast 45 Jahre nach seinem Joke mit dem Schwarzen, den er an der Tür verkauft.
Super Sketch.
Damals ein super Sketch, aber stellt man heute vor Gericht wegen Rassismus.
Ach.
Und das sind Sachen, wo ich sage, Leute, das war alles damals. Wenn das heute so rauskommt, okay, ich glaube nicht, dass es heutzutage auch überhaupt noch so gemacht wird, aber einfach mal wieder ein bisschen
Back to the roots,
einfach mal wieder ein bisschen runterkommen von dem ganzen Quatsch.
Ja.
Weil ganz ehrlich, die besten Witze gehen doch immer auf die Kosten von irgendjemand anderem. Ob es jetzt Blondinenwitze sind, die Polenwitze, das ist alles auf Kosten der anderen. Und wenn ich aber jetzt schauen muss, dass ich niemandem irgendwo auf die Füße trete,
wird schwer.
Genau, dann wird es schwer. Was will ich dann für Witze erzählen? Nichts mehr. Deswegen hat ja Bully Herbig ja auch gesagt, sowas wie den Schuh des Manitou würde er so nicht mehr machen. Deswegen bin ich auch so heilfroh und auch richtig, richtig dankbar, dass er das Kanu des Manitou gemacht hat und gesagt hat, ich pfeif drauf auf diese ganze Indianer kulturelle Aneignungsgeschichte. Da scheiße ich drauf. Vielleicht genau aus dem Grund ist er auch so erfolgreich geworden. Und wir sind jetzt bei über 5 Millionen Kinobesuchern. Also Gratulation auch von uns hier an Michael Bully Herbig und dem ganzen Bully-Team. 5 Millionen Kinozuschauer, das musst du erstmal hinkriegen. Und das hättest du, glaube ich, nicht hingekriegt, wenn du dich da so an diese Vorgaben gehalten hättest.
Nein.
Oder geschaut hättest, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ne? Und das ist ja der Bully noch nicht einmal. Weil er hat ja nicht gesagt, die Indianer sind alles nur, sag ich jetzt einfach mal ganz salopp, Kaktusfresser und Schlangengiftsäufer. Sondern das sind halt Ureinwohner, ja. Und er hat es ja auch sehr würdevoll dargestellt. Also ich weiß jetzt nicht, was es da zu beanstanden gäbe. Aber wir sind ja bei Gremlins und das war es jetzt soweit von uns. Also ich habe jetzt auf meiner Liste auch keinen weiteren Fun-Fact mehr diesbezüglich. Ist aber auf jeden Fall auch schon wieder eine gute Sendezeit, die wir drin haben.
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
Wir sind heute in der Weihnachtswoche. Feiert schön, wie wir es letztes Mal schon erwähnt haben.
Lasst euch gut gehen.
Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Ihr habt euch auch gut und schön reichhaltig beschenken lassen. Legt die Füße hoch, entspannt.
Und wir hören uns.
Bis nächste Woche.
Servus.
Ciao.